Liebe Schwestern und Brüder, wer von Ihnen glaubt eigentlich, dass sie oder er unvollkommen ist? Können Sie das einfach mal mit der Hand anzeigen? Wer von Ihnen glaubt denn, dass sie oder er unvollkommen ist? Okay, das scheint doch die meisten zu sein, also für Sie zu Hause, die meisten haben jetzt die Hand mal gehoben. Ich frage mal noch ein bisschen weiter. Wer von Ihnen glaubt denn, dass sie oder er jemanden kennt, der vollkommen ist? Okay, ja, ich sehe jetzt, ich kommentiere es für Sie zu Hause ein bisschen, also eine Hand habe ich gesehen, jemand, der da ist, dass er jemanden kennt, der vollkommen ist. Und vielleicht noch abschließend eine Frage, wer von Ihnen glaubt denn eigentlich, dass hier in unserem irdischen Leben christliche Vollkommenheit möglich ist? Da sehe ich jetzt gar keine Hand. Mein Predigttext, den ich Ihnen für heute Morgen mitgebracht habe, ist eigentlich nur ein einziger Bibelvers aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 48. Dort heißt es, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und jetzt formuliert Jesus hier also offensichtlich irgendetwas, was eigentlich gar nicht geht? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass Jesus die Bergpredigt sehr ernst gemeint hat und sie auch als realistisch angesehen hat. Also müssen wir uns vielleicht viel mehr fragen, was hat er denn gemeint? Oder wie geht das denn mit diesem Vollkommensein? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich denke da an einen Mann aus meiner letzten Gemeinde, in der ich Gemeindepastor sein konnte. Ich habe den Eindruck, dass er mir eigentlich stets freundlich begegnet ist. Aber irgendwie war da noch mehr. Das lässt sich so ganz schwer in Worte fassen. Wir hatten sehr viele Begegnungen miteinander und ich habe irgendwie in seinem Handeln, in seinem Auftreten, in dem, wie er mit mir umgegangen ist, etwas von Gottes Liebe gespürt. Dabei war dieser Mann bei weitem nicht fehlerlos, überhaupt nicht. Und wir haben uns immer wieder auch trefflich gestritten und doch glaube ich, dass er diesem Thema Vollkommenheit sehr nahe gekommen ist. Vielleicht auch dort war. Aber ich bin mir ganz sicher, wäre er jetzt hier unter Ihnen, hätte er auch in keinem Fall die Hand gehoben. Aber bei ihm war etwas spürbar von dem, was wir im Bibeltext vorhin aus der Lesung gehört haben. Da war Freundlichkeit, da war Liebe, da war Geduld, da war einfach mehr. Wenn die Bibel und wenn Jesus hier von Vollkommenheit spricht, dann ist das vielleicht etwas besser zu verstehen, wenn wir diesen Begriff mit dem übersetzen, was im Griechischen da steht. Und das kann man eher wiedergeben mit Ganzheit oder mit Ungeteiltheit. Es geht also vielmehr darum, dass wir uns ganz und ungeteilt an Gottes Liebe orientieren. Dass wir uns der Leitung seines Heiligen Geistes anvertrauen. Es geht, wenn wir über Vollkommenheit reden, also nicht, noch einmal, um Fehlerlosigkeit und auch nicht um irgendein geistiges Abgehobensein, sondern es geht vielmehr um diese Ausrichtung und diese Hingabe an Gott und an seine Liebe und das vollständig. Vielleicht klingt es ja jetzt, liebe Schwestern und Brüder, in Ihren Ohren etwas ungewohnt. Unser Denken und unser Handeln und unser Fühlen ist, glaube ich, meistens eher von unseren Fehlern und von unserer Unvollkommenheit geprägt. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel ernst nehmen und wenn wir diesen Text ernst nehmen, dann muss das nicht so sein. Ganz im Gegenteil. Jesus fordert uns dazu auf, unser Leben vielmehr an der Freiheit der Kinder Gottes auszurichten und an der Liebe, die er uns geschenkt hat. Wir sind doch neue Menschen geworden, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Und das bedeutet, dass uns Gottes Geist bestimmt, dass uns seine Liebe bestimmt und dass Jesus Christus in uns wohnt. Paulus beschreibt das mit diesen Worten, die wir vorhin gehört haben in der Lesung. Und da kommt ja sehr schön auch das noch einmal zum Ausdruck, dass es nicht um die Fehlerlosigkeit geht, wenn es am Ende dann doch heißt, dass sollte jemand ein Fehler unterlaufen sein, dass man sich doch in guter Weise wieder zurechtbringt und wir dann das Gesetz Christi erfüllen, wenn wir gegenseitig unsere Lasten tragen. Da kommt doch etwas zum Ausdruck, was, glaube ich, in Bezug auf das Thema Vollkommenheit ganz wichtig ist. Ein Mensch, der im Geist Gottes lebt und die christliche Vollkommenheit zum Ziel hat, lebt aus Vergebung und Versöhnung und kann dennoch eben Fehler machen. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Nicht, dass wir eben keine Fehler machen, sondern dass wir aus Vergebung und Versöhnung leben, aber dieses Ziel der Vollkommenheit nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, dass Gott uns das schenken möchte. Ich glaube, dass er uns dabei helfen möchte, dass wir immer mehr so leben, wie er sich das vorstellt. Und das führt mich zu einem weiteren ganz wichtigen Punkt. Die christliche Vollkommenheit ist nicht, wenn wir sie denn erreichen, nicht unser Verdienst. Und er verdankt sich auch nicht unserem Tun, sondern wenn wir das sind und wenn wir das leben können, dann verdankt sich das allein dem Wirken des Heiligen Geistes. Ja, ausstrecken danach können wir uns, aber wenn es uns geschenkt wird, dann ist es, wie, so sagt es John Wesley einmal selber, wie wenn man eine zweite Gnade geschenkt bekommt. Ganz spannend, dass John Wesley von sich selber, ähnlich wie wir alle übrigens auch, behauptet, dass er es nicht war. Aber er hätte, glaube ich, mit Ihnen zusammen die Hand gehoben. Er hat behauptet, er kannte ein paar Menschen, die es gewesen sind. Und angesprochen auf die Vollkommenheit hat er selber von sich behauptet, ich halte es eigentlich mit Paulus, wie es im Philipperbrief heißt, Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, nein, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Christliche Vollkommenheit ist kein Status. Nichts, was man erreicht und sich dann zurücklehnt und sagt, so, jetzt habe ich es, stelle es in den Schrank oder sonst irgendwo hin, sondern es ist ein Beziehungsgeschehen. Wenn wir uns nach der Vollkommenheit ausstrecken, dann leben wir in Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus und versuchen, uns ihm ganz hinzugeben. Persönlich habe ich den Eindruck, das ist dann so, wie man geht mal 3 Schritte vor und dann mal wieder 4 Schritte zurück. Dann gibt es Tage, wo das besser funktioniert und dann gibt es auch Tage, wo mir es irgendwie gar nicht gelingen mag. Und oft haben wir eben dann den Eindruck, nein, so richtig gelingen tut es mir eigentlich gar nicht. Aber liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet nicht, dass es die Vollkommenheit nicht gibt oder dass sie nicht möglich wäre. Mit Gottes Geist ist denen, die daran glauben, alles möglich. Wenn wir nicht vollkommen leben, dann liegt es eben nicht daran, dass es nicht geht, sondern vielleicht auch daran, dass uns viele Mächte und Gewalten immer wieder vormachen wollen, hier in unserer Welt, dass es eben gar nicht anders geht, als so zu leben, wie wir es ganz oft hier tun. Noch einmal Paulus an dieser Stelle, eine Stelle, die ich von ihm ganz besonders mag, weil er sich genau über dieses Denken furchtbar aufregt. Ich glaube, das ist das einzige Mal, wo er so richtig emotional wird in seinen Briefen. Da schreibt er im 3. Kapitel des Galaterbriefs, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist Gottes empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn jetzt im Fleisch vollenden? Ich glaube, das, liebe Schwestern und Brüder, ist in Bezug auf das Thema Vollkommenheit, wenn wir uns darum bemühen, oft der Fehler. Wir meinen immer, dass wir die Dinge aus uns selbst heraus machen müssten. Wir wollen alles richten. Wir wollen uns so verhalten, dass es gut geht. Wir wollen uns so verhalten, dass wir keinen Anstoß aneinander nehmen und dass wir uns in eine gute Richtung entwickeln. Christliche Vollkommenheit besteht aber eben nicht darin, dass wir zu Gutmenschen werden, sondern dass Christus in uns lebt und in uns wirkt, zu unserem Heil und zum Heil der Menschen. Es geht nicht darum, dass ich es aus mir heraus tue, so ich mache, sondern es geht darum, die Hände, vielleicht so ähnlich, wie wir es in dem Lobpreisteil vorhin getan haben, auszustrecken, Gott zu loben und ihn zu bitten und einzuladen, in unserem Leben zu wirken. Insofern, liebe Schwestern und Brüder, ist für mich die eigentliche Frage beim Thema der Vollkommenheit gar nicht so sehr eine theologische und eine theoretische, sondern vielmehr eine ganz persönliche an dich und an mich. Rechnen wir ernsthaft damit, dass Gottes Geist unser Leben nachhaltig prägen und verändern wird? Rechnen wir damit, dass nichts immer wirklich so bleiben muss, wie es ist, und Gott uns persönlich und sie auch als ganze Gemeinde verändern wird? Oder vertrauen wir darauf, dass doch alles eher so ist, wie es bleibt? Rechnen wir eher mit den Unzulänglichkeiten, mit der Sünde, mit dem Negativen, dass das immer die Oberhand behält und unser Miteinander prägt? Ich fand es sehr schön, Bischof Goodson hat auf der Glaubenskonferenz 1988, ist schon ein paar Tage her, in Hollabrunn einmal sehr pointiert formuliert: Wenn du nicht nach Vollkommenheit strebst, nach was denn dann? Unvollkommen bist du ja schon. Die Bitte um das Wirken des Heiligen Geistes in uns und die Hingabe an Gott, verbunden mit der Bitte um seine prägende Liebe für unser Leben, ich glaube, das ist das entscheidende Streben nach der Vollkommenheit. Und dann behaupte ich einmal, ist es gar nicht so wichtig, ob wir sie erreichen oder nicht, sondern es ist wichtig, dass wir sagen, das geht und wir wollen uns versuchen, dahin zu entwickeln, dadurch, dass wir uns von Gottes Geist verändern und prägen lassen. Noch einmal, es geht nicht um ein verkrampftes Selbststreben oder, wie das heute modern ist, um eine Art Selbstoptimierung, sondern es geht um die Hingabe an Gott mit dem Wissen, dass dann Veränderung möglich ist. Wo das passiert, noch einmal, John Wesley beschreibt da das sehr schön mit diesem Begriff Optimism of Grace oder vielleicht Optimismus der Gnade. Weil Gottes Wort uns das vor Augen stellt und weil es er gleichzeitig auch schenkt, ist es was Wunderbares, wenn wir es da und dort erleben dürfen. Veränderung. Und vielleicht noch ein letztes: Das Streben nach christlicher Vollkommenheit ist zuallererst keine Privatangelegenheit. Nichts, was ich zu Hause mit mir in meinem Kämmerchen ausmache, sondern sie weist eigentlich immer auf die Gemeinschaft hin, auf unser Miteinander. Die Früchte des Geistes, wir haben es vorhin gehört, zeigen sich im Umgang miteinander. Da ist Liebe, da ist Freude, da ist Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. All diese Dinge prägen unser Miteinander. Und vermutlich ist es sogar so, dass wir diese Vollkommenheit eben immer am anderen viel mehr wahrnehmen als an uns selbst. Und ich glaube, das ist auch gut so. Die Idee ist ja nicht, dass wir jetzt hier durch die Gegend laufen und uns auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, bin ich toll. Sondern es ist viel schöner, wenn wir das andere einmal zusprechen. Und das wäre für mich tatsächlich auch eine Aufforderung, wo wir das an der oder dem anderen wahrnehmen, es ihr oder ihm einfach mal zu sagen. Zu sagen, du, da und dort ist mir in dir Gott begegnet. Da und dort warst du auf eine Art und Weise für mich Vorbild. Oder warst du für mich da, das hat in mir etwas verändert. Als gute Schwaben streiten wir das dann sofort ab. Ich bin kein Schwabe, aber ich weiß, glaube ich, von was ich rede. Wir streiten das ab und sagen, nein, war gar nicht so. Aber ich glaube, wir dürfen uns das gefallen lassen. Denn Gott hat es ja versprochen. Er wirkt und das wird auch sichtbar für die Menschen um uns herum. Es muss nichts bleiben, wie es ist. Veränderung wird möglich. Über dieses Wirken des Gottesgeistes in uns und über dieses Thema Vollkommenheit hat Christoph Kleiber, ein Kollege von uns, ein schönes Buch geschrieben, wer sich da mal vertiefen will. In besonderer Weise schön fand ich, als ich es gelesen habe, einen Methodistenwitz, den er erzählt, an dem das so sehr schön plastisch wird und den ich Ihnen jetzt auch gerne weiter erzählen möchte. An einem verkehrsreichen Samstag kommen bei einer schweren Massenkambriolage auf der Autobahn zahlreiche Menschen zu Tode. Darunter auch ein ganzer methodistischer Frauenkreis, der seinen alljährlichen Busausflug gemacht hat. Weil Petrus und seine Helfer an der Himmelstür mit der plötzlichen Aufnahme und der Unterbringung von so vielen Menschen etwas überfordert sind, bittet er die Leiterin des Frauenkreises zu sich. Liebe Schwester, sagt er, es ist ja völlig klar, dass ihr alle in den Himmel gehört. Aber wir schaffen es heute leider nicht. Dürfen wir euch als Zwischenlösung nur für ein paar Tage in der Hölle unterbringen? Lieber Bruder Petrus, antwortet die Frauenkreisleiterin, gar kein Problem, denn wir helfen ja gerne. Und so zieht der methodistische Frauenkreis in die Hölle. Am Montagnachmittag ruft aber der Teufel völlig entnervt bei Petrus an. Ihr müsst diesen Frauenkreis sofort in den Himmel holen. Diese Damen verderben mir mit ihren freundlichen Worten und mit ihren fröhlichen Liedern nicht nur die ganze höllische Atmosphäre. Nein, jetzt haben sie auch einen Großputz organisiert und die Unterteufel zur Gründung einer Gewerkschaft angestiftet. Aber was sie jetzt tun wollen, das geht wirklich zu weit. Jetzt sammeln sie Geld für eine Klimaanlage. Liebe Schwestern und Brüder, ob die Hölle verändert wurde, weiß ich nicht. Ob sie es gibt, weiß ich übrigens auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Gottes Geist schenkt und stiftet Veränderung und macht Veränderung möglich. Und er möchte es immer wieder tun. Gottes Geist möchte auch uns zur Vollkommenheit führen. Und auf diesem Weg dorthin erleben wir, dass Veränderung möglich bleibt und möglich wird. Und nicht bei uns stehen bleibt, sondern auch unsere Umwelt, die Menschen um uns herum verändert. Denn dieses Geschenk des neuen Lebens, das in uns steckt, das entfaltet Wirkung. Bin fast geneigt zu sagen, ob wir wollen oder nicht. Aber wenn wir dem Raum geben wollen, dann wird das umso mehr möglich werden. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, sich vielleicht wieder ganz neu diesem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen. Ich möchte Ihnen Mut machen, die Bitte um Veränderung in Ihrem und damit in unserer aller Leben zu sprechen. Und ich bete darum, dass uns dadurch als Einzelne, aber eben auch als Gemeinde, als Gemeinschaft immer wieder bewusst wird und wir es erleben dürfen, Gottes Liebe ist da. Sie berührt, sie ergreift und sie verändert. Und das immer mehr. Amen.